Der 8. Mai 1945. Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Die deutsche Wehrmacht kapituliert. Der Zweite Weltkrieg ist in Europa beendet. Die Bilanz des Dritten Reichs ist erschütternd, die Lage verheerend. Der Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland bedeutet eine Zäsur. Eine Parole macht die Runde. Nie wieder. In dem Podcast Das Vermächtnis des 8. Mai 1945 lassen die evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe und der Landkreis Schaumburg nicht nur letzte Zeitzeugen berichten. Auch die Generation ihrer Kinder, aufgewachsen in der Nachkriegszeit, kommt zu Wort. Und schließlich diskutieren junge Menschen über die Frage: Hat dieses Vermächtnis in der Bundesrepublik von heute noch Bedeutung? Moderiert werden die Gespräche von Volkmar Heuer-Strattmann.
Wir befinden uns in der Bückeburger Stadtkirche, die 1615 erbaut wurde. Hier haben schon so berühmte Personen wie Johann Gottfried Herder gepredigt. Heute in einer ersten Gesprächsrunde zum Thema 8. Mai 1945 bin ich im Gespräch mit Dr. Karl-Hinrich Manske, dem Landesbischof der evangelisch-lutherischen Schaumburg-Lippischen Landeskirche und dem Landrat Jörg Fahr, Landrat des Kreises Schaumburg. Und ich würde gerne zunächst einmal, da es ja ein besonderes Projekt ist, von Herrn Fahr wissen, welche Absichten mit dieser Gesprächsreihe verbunden sind.
Ursprünglich hatten wir, das sind in dem Fall die Schaumburg-Lippische Landeskirche und der Landkreis Schaumburg, ursprünglich hatten wir geplant, den 8. Mai 2020, also den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, mit einem Gottesdienst in der St. Martini-Kirche und einer anschließenden Veranstaltung auf dem Marktplatz in Stadthagen, ja, würdig und feierlich zu begehen. Das war die ursprüngliche Planung. Wir hatten geplant, dass Zeitzeugen, Jugendliche und Gäste aus dem europäischen Ausland zu Wort kommen sollten, um die Bedeutung des 8. Mai und die Geschichte von Versöhnung und Frieden der vergangenen 75 Jahre zu beschreiben. Ja, nun mussten wir erleben, dass dieses weder 2020 möglich war, noch in diesem Jahr möglich ist. Die Corona-Pandemie und die nötige Vorsicht bei physischen Kontakten haben dies einfach nicht möglich gemacht. Und so entstand in diesem Jahr die Idee, anstelle einer Präsenzveranstaltung den geplanten Teilnehmerkreis in einer anderen Form zu Wort kommen zu lassen. Diese Idee einer Reihe von Podcasts ist so entstanden. Bei aller Traurigkeit, nicht in einen Dialog, nicht in einen direkten Austausch mit den Gästen kommen zu können, bieten solche Audiodokumente auch die Möglichkeit, für die nachfolgenden Generationen zur Verfügung zu stehen und vielfältig für Veranstaltungen genutzt zu werden oder auch für schulische Projekte eingesetzt zu werden. Insofern freue ich mich besonders, dass sich eine Reihe von Menschen aus unterschiedlichen Generationen, das finde ich das Spannende, aus unterschiedlichen Generationen bereit erklärt haben, über ihre Erlebnisse, ihre Sichtweise von Dingen und ihre Zukunftspläne zu berichten.
Dankeschön. Ja, und als Ihr Partner auf der anderen Seite die Landeskirche, vertreten durch den Bischof, ich würde vielleicht, damit wir da direkt daran kommen, nochmal sagen, ich bin Jahrgang 53. Für mich wäre als Schüler undenkbar gewesen, dass es einen Gedenktag, 8. Mai, gibt. Es war überhaupt kein Tag. Es war ein Tag wie der andere, der kam nach dem 7. und vor dem 9. Und dann gab es höchstens Hinweise in den Geschichtsbüchern. Und ich glaube, Herr Dr. Manske, dass Sie einen sehr persönlichen Zugang gefunden haben zu diesem Tag, weil Sie auch persönlich zum Beispiel betroffener bin als ich, der ich das nur in weiter Ferne mal irgendwann vernommen habe.
Herr Heuer-Strattmann, ich zu dem, was Herr Fahr sagte, möchte ich behaupten, dass es kaum eine Familie in Deutschland gibt, in der die Familiengeschichte nicht mit diesem Tag irgendwie verbunden ist. Und dieser Tag in der Familiengeschichte wie in meiner, das erzähle ich gleich gerne, eine besondere Rolle spielt. noch 1985, als das erste Mal ein deutscher Bundespräsident, Richard von Weizsäcker war es, diesen Tag nicht als Niederlage, sondern als Tag der Befreiung beschrieben hat, gab es in meiner Familie heftige Debatten. Meine Familie stammt aus Pommern. Und die einen waren nicht in der Lage, das Zustimmen zu hören. Tag der Befreiung 1945, es war ja immerhin 40 Jahre danach. Ich bin 58 geboren, also noch ein bisschen jünger als Sie, Herr Heuer-Stratmann. Und andere waren erleichtert, als der Bundespräsident Richard von Weizsäcker das 1985 sagte. Es war ein Tag der Befreiung. Die haben das als befreiend empfunden, dass man nun auch deutlicher sagen konnte, wir Deutschen mussten auch von einer Diktatur befreit werden. Damit war auch das Ende des Krieges und die Katastrophen, die man dann gesehen hat, nämlich die Konzentrationslager, der Umgang mit den Zwangsarbeitern in Deutschland, die durften freier und offener noch als zuvor benannt werden. Und die Demokratie war ein Geschenk. Das steckt ja alles in diesem. Es war ein Tag der Befreiung. Dazu musste Deutschland befreit werden. Ich stamme, wie gesagt, aus einer Familie, die aus Pommern stammt. Ich war 1974 als 16-Jähriger das erste Mal mit Aktion Sühnezeichen, also einer Organisation, die sich Versöhnung auf die Fahnen geschrieben hat zwischen verfeindeten europäischen Völkern, in Polen, in Majdanek. Das ist das östlichst gelegene Konzentrationslager bei Lublin, das die Deutschen in Polen errichtet haben. Es war ein reines Vernichtungslager. Wir waren die erste deutsche Jugendgruppe da und hatten Begegnungen mit polnischen Jugendlichen. Das Museum, so wird es heute genannt, das an die Gräueltaten der Deutschen erinnert, wurde damals gerade fertiggestellt. Wir haben Wege gelegt, Plattenwege, und haben mitgearbeitet, aber auch Begegnungen mit polnischen Jugendlichen und französischen Jugendlichen gehabt. Ich fühlte mich eigentlich relativ sicher. Mein Vater war nie bei der HJ, weil sein Vater das nicht wollte. Und mein Großvater hat lange im Gefängnis gesessen, weil er ein Gegner der Nazis war. Ich fühlte mich eigentlich relativ sicher mit dieser Familiengeschichte im Hintergrund. Und ich erlebte, dass die polnischen und französischen Jugendlichen sagen, du fühlst dich sicher, du bist Sohn von Mördern. Und die Debatte hat mich gelehrt, dass der 8. Mai, den ja die Russen und die Polen als Tag des Vaterländischen Krieges feiern, dass wir gebraucht haben, um ihn als Tag der Befreiung überhaupt benennen zu dürfen, ohne dass es große Auseinandersetzungen gibt in unserer Gesellschaft, dass wir es nötig haben, Demokratie und Frieden waren Geschenk, das uns aufgezwungen, geradezu aufgezwungen werden musste, uns Deutschen. Wir haben es nötig, diesen 8. Mai zu erinnern. Und so wie meine Familie Geschichte strittig war, auch wie deutet man den 8. Mai als Niederlage, als Sieg, als Befreiung, als Geschenk der Demokratie, so hat, glaube ich, jede Geschichte einer Familie in Deutschland Bezüge zu dem 8. Mai. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, ich bin froh bei der engen Zusammenarbeit zwischen unserer Kirche und dem Landkreis, dass Landrat Pfarr und ich da völlig einig sind, wir müssen diesem 8. Mai und der Erinnerung, auch jetzt durch das, was wir jetzt machen, mit Ihrer Hilfe, dass wir Menschen zu Wort kommen lassen, wir müssen dem bleibend ein Gewicht geben. Der gehört zur Geschichte unseres Volkes wie der 9. November.
Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ein positives Verhältnis dazu oder eine positive Seite in der Familie. Gab es denn auch eine Debatte darum, was mit den Tätern nach dem 8. Mai 1945 geschehen sollte, wenn man das Wort Täter mal ganz oberflächlich und allgemein nimmt?
Ja, ich erinnere, ich sagte ja, in meiner Familie war das gespalten. Das habe ich als Kind schon gemerkt, wenn mein Großvater, der mit Missbilligung, der hat zwei Jungs gehabt, meinen Vater und seinen jüngeren Bruder. Mit Missbilligung seiner Cousins hat er verhindert, dass seine Jungs zur HJ gingen. Das waren die einzigen Jungs in Rügenwalde, die da nicht hin durften. Und die haben gesagt, du schadest deiner Familie. Und die waren ja geächtet in gewisser Weise. Mein Großvater war Bürgermeister. Der hat 1934 in einer Rede gesagt, Heil, wie heißt der Kerl noch gleich? Und nächsten Tag war er weg. Und wenn der sich nun mit seinen Cousins bei uns zu Hause, der hat bei uns zu Hause gelebt, der ist Ende der 60er Jahre gestorben, ich kriegte mit, wenn die redeten über die Zeit des Dritten Reiches und die Deutung jetzt, wie ist das eigentlich zu verstehen? Da ging der Riss durch die Familie, die konnten darüber kaum sprechen. Das habe ich miterlebt. Ja. Und eigentlich meine Generation erst hat die Aufgabe, das auch zu beleuchten und darüber zu sprechen. Die konnten kaum noch darüber reden, weil die Wunden und die Schärfen, mit der man sich bekämpft hat, in der Familie so heftig waren, dass das kaum zu kitten war. Die saßen aber zusammen beim Essen. Aber über das war da, was damals geschehen war und dass sie ihn haben hängen lassen, den Cousin, der mutig war, mein Großvater, darüber haben die nicht mehr gesprochen und nicht sprechen können.
Gut, jetzt haben Sie die Formulierung benutzt und dann war er weg. Das hat man zum Teil ja auch gesagt, bezogen auf die Juden, die zum Beispiel nicht mehr in Schulen waren. Dann waren sie plötzlich weg. Und jetzt, deshalb wäre die Frage, die sich daraus ergibt, ist irgendwie mal darüber gesprochen worden, durch welche Personen er dann plötzlich weg war. Das muss ja geschehen sein. Und das hat auch eine Verknüpfung zu der Rede von dem Bundespräsidenten von Weizsäcker. Denn er macht auch deutlich, es gibt die Befreiung, aber es gibt auch die Frage der Schuld, nicht als weitergetragene oder kollektive Schuld, sondern als der Schuld, als Schuld derjenigen, die zu der Zeit gehandelt haben, als Nazis oder als Mitläufer.
Ja, vielleicht darf ich da eine zweite Geschichte erzählen, ohne zu lang zu werden. Das, glaube ich, musste dann die Generation meines Vaters, der ist 28 geboren, der ist also mit 15 noch eingezogen worden, die sollten den Krieg gewinnen, die sind da ausgebildet worden in Hela, bei Danzig und waren ja Kinder. Und 1992 war das Denkmal auf dem Friedhof, wo meine Großeltern liegen, also meine Großmutter, mein Großvater hat den Krieg ja überlebt, da wurden die früheren Einwohner, die deutschen Einwohner unseres Ortes, wo die herkommen, Rügenwalde, eingeladen. Das Denkmal war kaputt. Und da haben die Polen uns, also die Familien von damals, eingeladen. Und da waren Täter und Opfer, wenn man so will, aus heutiger Sicht dabei. Und da gab es eine Debatte auch in unserer Familie, sollen wir da hinfahren? Mein Vater und ich sind da hingefahren. Und da war auf diesem Friedhof, 1945 waren die Gräber der Deutschen vernichtet worden. Und die Nazis haben dafür gesorgt, auch konkrete Menschen aus konkreten Familien dafür gesorgt, dass 1934 die polnischen Gräber verwüstet wurden. Denn da sind über Jahrhunderte Polen und Deutsche begraben worden, gemeinsam. Und in der Mitte des Friedhofs war ein Denkmal und da war ein Kreuz obendrauf und bis 1934. Und da stand ein Wort aus der Heiligen Schrift. Selig sind die Friedenstiften. So. Und das war nun kaputt, denn die Deutschen hatten einen, statt des Kreuzes einen Reichsadler obendrauf gestellt, die polnischen Namen unkenntlich gemacht, die besonders hervorgehoben wurden auf diesem gemeinsamen Denkmal, und das Bibelwort übertüncht. Und nun war der Reichsadler runtergefallen. Den Reichsadler hatten die Polen damals ersetzt, den Deutschen durch den polnischen Reichsadler. 1948. Und die deutschen Gräber verwüstet. Und jetzt wissen wir auch nicht mehr genau, wo meine Großmutter lag und meine Vorfahren liegen. So, die Steine waren weg. Und nun 1991 waren alle zusammen, auch deutsche Täter von damals und deutsche Opfer. Nicht alle waren gekommen. Da ist das erste Mal an zwei Tagen, die werde ich nie vergessen, über die Ereignisse auch zwischen den deutschen Familien, die Hass bedeutet haben und gesät haben und auch Menschenleben gekostet haben, durch die polnische Einladung gesprochen worden. Das war aber 1991, da war mein Großvater längst tot. Das musste die Generation meines Vaters machen. Und die haben das auch an der Stelle gemacht. Man hat dann entschieden, es gibt ein gemeinsames Denkmal. Der Verdacht bei den deutschen Familien war, das sollen wir bestimmt alles bezahlen, deswegen laden die Polen uns ein. Das war gar nicht der Fall. Die Polen haben gleich gesagt, wir bezahlen das Denkmal. Und dann sind die Gräber, die man noch finden konnte, die Steine wieder errichtet worden, auch an meine Großmutter wird da jetzt wieder erinnert, die 1936 gestorben ist. Und das Denkmal in der Mitte des Friedhofes ist wieder errichtet worden. Ist wieder ein Kreuz obendrauf, kein Adler. Ja. Die polnischen und der deutsche Adler, die sehen sich ja sehr ähnlich. Das könnten Cousins sein, das haben die Völker manchmal vergessen. Die sehen sich sehr ähnlich, das kannst du kaum unterscheiden. Jetzt ist da wieder ein Kreuz obendrauf. Und da steht an unsere gemeinsamen Toten in deutscher und polnischer Sprache. Das ist eine Versöhnungsgeschichte, die musste aber die Generation meines Vaters in Gang bringen.
Ja, jetzt gibt es ja, also bei Ihnen ist es eine private Geschichte. Sie sind heute froh, dass Sie das so gemacht haben, dass Sie sich dem ausgesetzt haben. Es gibt ja eine Debatte an Schulen darüber, ob sowas verpflichtend sein soll. Da wird es mehr bezogen auf die Tatorte wie Konzentrationslager, aber ob so etwas, um auch dem Antisemitismus zu wehren, ob das verpflichtend sein sollte. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Also ich finde, jetzt, ich lebe jetzt 11 Jahre in Schaumburg, an unseren Schulen geschieht ja eine Menge, wenn ich an das Ratsgymnasium gänge, denke, die Beziehungen auch nach Polen, die entstanden sind durch konkrete Menschen, nicht nur durch Herrn Kraus, sondern auch durch andere, die regelmäßig dahin fahren und sagen, wir müssen, 8. Mai ist eine Verpflichtung, uns daran erinnern, wie es auch dazu gekommen ist und die deutsche Schuld, aber auch das Geschenk der Freiheit und jetzt im Sinne der Versöhnung so arbeiten, dass die Erinnerung auch nicht stirbt. In einer Generation, wo die Erinnerungen ja blasser werden, auch in den Familien. Also ich freue mich an den Beziehungen vieler Schulen nach Polen, aber auch nach Frankreich, nach Israel. Ich kann die jetzt hier gar nicht alle aufzählen. Es gibt ja fast keine Schule in Schaumburg, keine weiterführenden Schule. Ich kenne alle, behaupte ich, und habe zu allen Verbindungen, wo diese Erinnerungsarbeit nicht geleistet wird. Ob man das jetzt gesetzlich noch weiter verschärfen muss, das sehe ich so nicht, weil ich es sehe, dass das wirklich geschieht.
Ja, ich denke, Schule muss offen sein für den Dialog. Und ich glaube, da gibt es in Schaumburg eine ganze Reihe von guten Partnern für die Schulen, die sich dieses Themas annehmen. Das ist nie genug, das kann immer mehr sein, ganz deutlich. Aber ich denke, Projekte von Bad Nenneves Bund, die sich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen, der Förderverein Alte Synagoge in Stadthagen, der auch sehr viele Schulprojekte begleitet, initiiert. Aber auch der Landkreis mit der Volkshochschule oder die Kreisjugendpflege, das Gleichstellungsbüro, all das sind Institutionen, die aus ganz unterschiedlicher Richtung solche Themen aufarbeiten, mal an persönlichen Biografien, was oft sehr wichtig ist, weil es sehr transparent wird. Wir haben das eben in der Schilderung der Geschichte des Landesbischofs gehört in der Familie, welche persönlichen Beziehungen das dann haben kann. Aber auch das Thema demokratisches Miteinander in der Gesellschaft ist ein Thema. Antisemitismus, woher kommt es? Wie gehen wir um mit extremistischen Tendenzen und Strukturen in der Gesellschaft? Wie gehen wir in einer sich verändernden Medienlandschaft mit dem Thema um? All das sind Themen, die so etwas aufgreifen. Und ich halte das für sehr wichtig, dass das in Schulen verankert ist als Thema. Und ich glaube, dass wir da gute Partner in Schaumburg haben, die sich dieses Themas annehmen können.
Dankeschön. Ja, ich würde gerne das mit einem Gedanken nochmal weiterführen. Jetzt haben wir vorhin gehört, wie die Begegnung schon funktionieren kann zwischen Polen und Deutschen. Und da gibt es Beispiele, auch hier im Landkreis, Synagoge ist genannt worden. Ich habe selber von dem früheren Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Herrn Volkhard Knigge, gerade gestern gelesen, den Hinweis, der das auch sehr begrüßen würde, Herr Manske, was Sie sagen, den Hinweis aber, dass dabei leicht vergessen wird, dass es eine gemeinsame antisemitische Geschichte gibt. Auch eine gemeinsame, also ohne es gleichzusetzen, aber dass es da sehr heikle Themen gibt, gerade auch bei so einer Begegnung. Deshalb wäre jetzt einmal konkret die Frage, ist sowas bei diesem Treffen auch angesprochen worden und wie würden Sie allgemein sich dieser Problematik stellen wollen, dass da vielleicht erst die nächste Generation es schaffen kann, das Thema Antisemitismus international aufzugreifen, Kollaboration und ähnliche Fragen?
Wir haben ja beide gesagt, Jörg Pfarr und ich, dass der 8. Mai ein Ort ist und ein Datum ist, an dem sich ganz viele Themen festmachen lassen. Und deswegen auch unsere Energie dafür, dieses Datum auch trotz der Pandemie und der Möglichkeiten, die wir eigentlich wahrnehmen wollten, die wir nicht haben, dieses Thema wachzuhalten und dieses Datum wachzuhalten. Und eines davon ist, das ist nach meiner Kenntnis relativ spät, erst nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt geworden, dass die Völker Europas, die in vielem sich heftig bekämpft haben, auch Deutschland und Frankreich, einig waren in der Vernichtung der Juden und dem Hass auf die Juden. Eine Katastrophe, was ja auch erforscht worden ist. Die Franzosen, diese französische Regierung, die noch geblieben ist, nachdem Deutschland Frankreich besetzt hat, die hat nichts Besseres zu tun gehabt, als die französischen Juden den Deutschen zuzuführen. Also die haben aktiv dabei mitgearbeitet. Und in Polen gibt es auch solche Phänomene. Das ist ja sehr spät erst erforscht worden, weil das auch blamabel ja und eine Schande ist für die die Nationen, in deren Mitte auch die Idee der Menschenrechte ja entstanden ist. Und insofern ist das Thema Antisemitismus noch mal von besonderer Schärfe und bleibt es auch in unserer deutschen Geschichte. Jetzt in den Jahren, in denen ich dabei bin, in Schaumburg, tragen wir dafür auch, glaube ich, Sorge. Also wir, die nach unseren Möglichkeiten, die Beziehungen zur jüdischen Gemeinde in Bad Nenndorf, die ja jetzt die jüdische Gemeinde in Schaumburg auch geworden ist, an dem 30. Oktober seit einigen Jahren machen wir auch, ja, wir beide, Landkreis, Landeskirche, eine gemeinsame Veranstaltung mit den Religionsgemeinschaften. Und da hat die jüdische Gemeinde immer einen besonderen Platz und muss sie auch behalten. Dieses Thema Antisemitismus und der unerklärliche, trotz allem unerklärliche Hass auf das jüdische Volk, ist etwas, was bleibend zu der Geschichte der Völker gehört. Und in der Tat auch, wenn man den Rückblick 8. Mai nimmt, die Völker verbindet, die sich gehasst haben und dass diesen Hass auch ausgelebt haben und doch daran einig waren, die Juden zu vernichten. Das dürfen wir nie in Vergessenheit geraten lassen.
Ja, nun hat gestern gerade der Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, davon gesprochen, es sei eine Verrohung der politischen Sitten in Deutschland in den letzten Jahren festzustellen, weist auch darauf hin, dass die sogenannten sozialen Netzwerke dabei eine negative Rolle hätten. Das heißt ja auch konkret in solchen Maßnahmen, die Sie begrüßen, kann es auch sein, dass junge Leute dabei sind, könnten auch älter sein, die selbst vielleicht auch eine erinnerungspolitische Wende wollen, vielleicht nicht 180 Grad, aber zumindest eine Kurskorrektur. Wie ist damit umzugehen? Aber vielleicht auch ein Hinweis auf diese Frage der Verrohung.
Ja, ich glaube schon. Wir hatten, wenn man sich mal zurückerinnert an das Thema Medien, dann hatten wir im Prinzip immer Medien, die mit einer gewissen Qualität Nachrichten veröffentlicht haben. Wir können uns alle, ich sag mal, an die frühe Tagesschau erinnern. Wir haben Zeitungen, Medien, in denen Experten, in den Journalismen im Grunde genommen Nachrichten ermitteln, verifizieren, aufbereiten, hinterfragen. Und das war das Gesprächsthema dann am nächsten Morgen über die Tagesschau, über die Frage, was steht in der Zeitung. Und jetzt haben wir mit den sozialen Medien etwas Neues bekommen, nämlich schwarz auf weiß kann jeden Tag jeder das, was er denkt, auch veröffentlichen. Und wir kennen alle diese Themen. Jeder, der nach bestimmten Themen sucht, landet irgendwann in seiner eigenen Blase, weil über Suchalgorithmen man letztendlich rausgefiltert wird, was einen in der eigenen Meinung bestätigt. Das ist sicherlich ein Problem. Und wenn es viele, viele Menschen gibt, die sich so ihre Meinung bilden, dann gibt es genau solche Auswüchse, die wir in manchen Bereichen heutzutage tatsächlich erleben. Und dann machen eben viele alles falsch und das wird immer wieder sozusagen verstärkt. Und das führt zu der von Ihnen angesprochenen Verrohung sicherlich auch. Führt vielleicht zum Aufstieg auch von Populisten. Das erleben wir auch weltweit, diesen Trend. Also komplexe Themen, komplexe internationale Fragen, aber die Suche nach dem starken Mann mit den leichten und einfachen Antworten ist etwas, was wir international tatsächlich erleben. Damit kann man natürlich auch viele Egoismen bedienen. Die wir eben besprochen haben beispielsweise. Nationale Egoismen kann man bedienen. Das ist eigentlich nie gut, weil wir haben festgestellt, dass wir uns in einer global vernetzten Welt eigentlich überhaupt nicht abkoppeln können und nie schaffen werden, Insellösungen zu bringen. Also so fatal wie die Situation innerhalb des letzten Jahres oder letzten ein und viertel Jahres gewesen ist, ich finde, Corona hat auch sowas gezeigt, dass sowas nicht funktioniert. Also wir mögen uns aufregen über Missmanagement, über Ignoranz der Pandemie in einigen Ländern, aber wir haben festgestellt, die noch so gut gemachte Impfkampagne irgendwo nützt nichts, wenn irgendwo auf der Welt über Ausbleiben von Impfungen, über falsche Impfungen beispielsweise Mutationen sich entwickeln können, die im Prinzip Impfkampagnen anderer Länder unterlaufen können. Also soziale Medien haben dazu beigetragen, dass man sich auch verirren kann mit seinen Meinungen, mit seinen Weltanschauungen. Da ist, glaube ich, unser aller Aufklärung gefragt. Da sind solche Veranstaltungen, wie wir sie jetzt machen, tatsächlich wichtig. Da ist ein verantwortungsvoller Umgang verantwortlich, um diesem Thema auch wieder Einhalt gebieten zu können. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Also Medienkompetenz ist auch ein wichtiges Thema für die Gesellschaft und für die Schulen.
Ja, zum gestrigen Tag gehört auch diese Meldung, dass es da wohl einen Fahndungs- oder Ermittlungserfolg gibt im Bereich von NSU 2.0, also Hassbriefe, die mit dem Namen Hitler unterschrieben wurden. Jetzt, ich bin ja lange als Lehrer tätig gewesen, ist es nicht unbedingt so, dass alle automatisch mit dem Namen gleich etwas ganz Furchtbares verbinden, aber ich hoffe, die Mehrheit wird das so tun. Was würden Sie denn sagen, wie man das jungen Leuten, die jetzt nicht in der gymnasialen Oberstufe sind, sondern die vielleicht 11 oder 12 Jahre alt sind, wie man denen erklären kann, dass da eine Grenze massiv überschritten ist?
Ja, Herr Stratmann, zu dem, was Jörg Fahr eben geschildert hat, gehört ja auch, das ist ja eine ganz neue Entwicklung, rechtliche Regelungen zu finden, damit nicht aller Unsinn, der im Netz in Sekundenschnelle verbreitet werden kann, auch erlaubt bleiben kann. Mhm. Also das ist ja nach allem, was ich davon verstehe, wirklich sehr komplex, weil wir diese große Freiheit ja auch genießen. Und von der kommen wir ja auch her, die große individuelle Freiheit, sich äußern zu dürfen. Also das ist ganz offensichtlich, weiß ich von einem Gespräch mit Juristen und Juristinnen, die in der Stelle tätig sind, und Abgeordneten, eine ganz große Aufgabe für die nächsten Jahre, da rechtliche Regelungen zu finden. Ich gebe zu, als ich Abitur machte, war ich 1976, war ich überzeugt davon, dass ohne dass ich da viel hätte drüber nachdenken müssen, dass es eine unumkehrbare Bewegung zur liberalen Demokratie gibt. Und dass sich die auch durchsetzen wird, weil du die Freiheit einfach nicht unterdrücken kannst. Und ich habe eigentlich jetzt erst in den späteren Berufsjahren verstanden, dass das Geschenk der Demokratie, 8. Mai 1945, täglich erstritten werden muss. Und insofern gibt es gar keine andere Möglichkeit, als einem Elfjährigen, das war ja Ihre Frage, auch die Geschichte zu erzählen. Und was es bedeutet, wenn die Freiheit der Meinungsäußerung und der Überzeugung und der Religion unterdrückt wird und am Schluss sogar bis hin zur Vernichtung einer Religionsgemeinschaft wie der Juden. Und man muss die Geschichten einfach immer wieder erzählen, weil man auch nicht darauf setzen kann, dass die Familiengeschichten, das war eine schwere Familiengeschichte, die ich übernommen habe, in die ich hineingekommen bin, aber ich habe sie, also sie ist so lebhaft mir von vielen erzählt worden. Das kann man nicht voraussetzen, dass jeder auch zu Hause diese konkreten Familiengeschichten erzählt. Und insofern machen wir diese Sendung und in jedem Jahr. Es muss zum Alltag gehören, Menschen, jungen Leuten die Geschichten zu erzählen. Warum die Freiheit der Unfreiheit? Warum konstruktive Lösung von Konflikten dem Hass vorzuziehen ist? Und das ist richtig Arbeit, um Menschen, junge Leute, zur liberalen Demokratie zu erziehen. Weil jedes Meinung, jedes Wort gilt und es hat auch jede Geschichte ihr Recht. Und dieses Bereitsein, die Geschichten zu erzählen, das erfordert, glaube ich, von den Pädagoginnen und Pädagogen auch das persönliche Engagement, die eigene Beziehung dazu auch auszudrücken. Dazu gibt es keine Alternative, die Geschichten zu erzählen.
Das bedeutet, da die Zeitzeugen nicht mehr so ganz zahlreich sind, aus einfachen lebensbiologischen Gründen, ist das die Verpflichtung, die Geschichten zu erhalten, künstlerisch, ja, journalistisch, wie auch immer, also zum Beispiel auch durch dieses Projekt?
Ja.
Ja, Herr Fahr, würden Sie auch so?
Das ist das Spannende des heutigen Tages und der nächsten Wochen, in denen diese Podcasts ja veröffentlicht werden. Das ist das Spannende an der Projektarbeit der Schaumburger Landschaft beispielsweise. Das ist das Spannende an Projektarbeiten, die jeder Lehrer erlebt, wenn er sie mit Schülern beispielsweise macht.
Ich danke Ihnen für die
Wir haben zu danken.
Äußerung.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von den Schaumburger Nachrichten im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe und des Landkreises Schaumburg.